Ja, ich grüße Sie auch herzlich heute Morgen zu Ihrem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen in Gottesberg sein darf und reihe mich ein in Ihre Predigtreihe, die Sie ja zurzeit im Galaterbrief haben. Sie haben ja schon einige Texte aus dem Galaterbrief gelesen zum Thema Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Hier kommt heute Morgen ein weiterer Akzent. Ich lese uns den Text aus Galater 5, Verse 7 bis 12. Da heißt es: Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch lieber gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ja, das ist ein krasser Text, nicht wahr? Ein krasses Wort. Was ist der Akzent dieses Abschnittes aus dem Galaterbrief heute? Nun, Paulus ist anscheinend sehr dankbar für die Entwicklung in der Gemeinde in Galatien und hofft, dass es so bleibt. Er hat davon gehört, dass dort jüdische Gesetzeslehrer die Gemeinde verwirren. Der christliche Glaube damals war nicht nur vom Heidentum angegriffen, in den Anfängen auch noch nicht mal so sehr vom Heidentum, sondern besonders vom Judentum. Es war in den weiteren Jahrzehnten und Jahrhunderten eine Zwei-Fronten-Auseinandersetzung, so könnte man das sagen. Was war die jüdische Versuchung für die Galater? Was war die Auseinandersetzung mit dem Judentum dort in Galatien? Paulus schreibt hier, wenn wir den Text sehen: Sie hielten die Gemeinde auf, die eigentlich gut lief. Sie überredeten die Leute. Sie durchdrangen das Denken der Geschwister wie ein Sauerteig. Ein ganz kleines bisschen Sauerteig durchdringt den Restteig komplett. Also diese Judaisten waren sehr raffiniert. Deshalb, denke ich, reagiert Paulus auch so scharf. Ist ja schon außergewöhnlich, seine Wortwahl hier, nicht wahr? Die Irrlehrer, so schreibt er, werden ihr Urteil von Gott bekommen, wer immer sie auch sein mögen. Also, sie waren jemand. Da waren Leute, die der Gemeinde etwas bedeuteten. Vielleicht waren sie angesehen. Vielleicht waren sie geistreich. Das Judentum war mit seinem Theismus in der heidnischen Welt durchaus attraktiv. Also die Heiden hatten ihre vielen Götter, manchmal hatten sie sie auch regelrecht satt. Götter, die sich untereinander stritten, die sich auf dem Olymp besoffen, die sich gegeneinander neideten, die sogar gegeneinander kämpften, die unberechenbar waren für den Gläubigen. Und der eine Gott Israels, der von den Synagogen her verkündet wurde. Im ganzen Römischen Reich hatten die Juden auch ihre Synagogen. Und das waren ja die ersten Anlaufstellen des Paulus, wenn er missionierte. Dieser eine Gott Israels, der allein alles geschaffen hat, hatte Macht, der hatte Charakter, das war krass. Also wenn man die heidnischen Götter sich anschaute und dann liest, welch ein Charakter der alttestamentliche Gott Israels hat, das war wie Tag und Nacht. Das sah jeder. Er schien auch durch seine Heilsgeschichte mit Israel sehr zuverlässig zu sein. Das waren die heidnischen Götter überhaupt nicht. Die waren unberechenbar. Zur Raffinesse hier gehört auch, dass die Judaisten wahrscheinlich mit Abraham argumentierten. Also Abraham war auch beschnitten. Warum er nicht? Sogar Paulus war als Jude beschnitten. Warum er nicht? Warum sollten sich Christen nicht beschneiden lassen? Also mit anderen Worten, sie sollten das Gesetz Gottes anerkennen, sich ganz Gott unterstellen. Was sollte man schon dagegen haben können? Sie behaupteten wohl sogar, Paulus als Jude predige doch auch das Gesetz und die Beschneidung als Zeichen für das Gesetz. Nun, dem widerspricht Paulus heftig und bringt sogar einen schlüssigen Beweis. Nämlich, wenn ich das täte, würden sie mich ja nicht angreifen und verleumden. Und dann kommt am Ende unserer Verse hier noch eine Bekräftigung für die Galater. Es kommt sogar ein polemischer Satz hinterher. Er sagt, sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen, wenn sie so auf Beschneidung pochen. Also Paulus konnte rhetorisch auch schon mal krass sein. Warum? Warum ereifert er sich? Warum lässt er sich zu sowas hinreißen? Nun, weil die Versuchung für die Galater so stark war. Frage, wenn wir heute Morgen über solch einen Text nachdenken, auch für uns? Also ist gesetzliche Versuchung eine Versuchung für uns, für Sie? Kann man euch mit Gesetzlichkeit hier in Godesberg fangen? Also, denken wir doch einmal etwas näher darüber nach, was ist diese Versuchung für uns? Also, warum ist es gut, über solch einen Text hier heute Morgen zu predigen? Oder ist das eigentlich alles nur Geschichte, so ein geschichtlicher Rückblick in die Problematik der Christen im ersten Jahrhundert? Hat das was mit uns zu tun? Nun, der Kern der Sache ist die Werkgerechtigkeit. Die Gesetzeslehrer verführten die Christen zur Werkgerechtigkeit. Zu Unrecht beriefen sie sich dabei auf das Alte Testament. Nirgendwo lehrt das Alte Testament Werkgerechtigkeit. Abraham, der Vater des Glaubens, wurde aus Glauben allein, wird betont, gerecht vor Gott. Und die Beschneidung, also Abraham, war beschnitten, war für ihn ein Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Gott, der ihn allein aus Glauben, also zu 100% angenommen hatte. Und die 10 Gebote des Mose waren nicht eine Anleitung zur Vervollkommnung meines christlichen Lebens, sondern in erster Linie zur Sündenerkenntnis, zur Umkehr. Also ein Spiegel, der uns die Gerechtigkeit Gottes zeigt. Sehr knapp, sehr kurz, sehr klar. Auch eine Hilfe, um unser Leben als Kinder Gottes zu leben, aber in erster Linie ein Spiegel, der die Gerechtigkeit Gottes uns vor Augen stellt. Dieser Spiegel wurde mit der Zeit zur Selbstbespiegelung der eigenen Frömmigkeit. Also eine kleine Verdrehung nur, mit großer Wirkung. Im Judentum schlich sich so mit der Zeit ganz allmählich eine Irrlehre ein. Glaube an Gott plus gute Werke. Also etwas, was Jesus aufs Schärfste bei den Schriftgelehrten damals bekämpft hat. Er hat sich auch krass geäußert. Er hat gesagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Schlangen und Ottern. Ja, bei den Heiden übrigens klang das etwa so. Stimme deine Götter günstig mit Opfern und guten Werken und du wirst profitieren. Das war ganz plump das heidnische Konzept. Funktionierte. Bei den Rabbis klang das etwa so. Glaube an Yahweh, der allein dich rettet und Gott belohnt dich für deine guten Werke im Himmel. Das Zeichen dafür, dass du das Gesetz hältst und mitwirkst, war dann die Beschneidung. So lehrten diese judaistischen Lehrer dort in Galatien. Also nach dem Motto, erst als beschnittene Juden seid ihr richtige Christen. In der späteren römisch-katholischen Kirche, gegen die Luther ja die Reformation losbrach, lautete das dann so. Taufe plus Mitwirkung zum Heil. Mitwirkung zum Heil. Durch gute Werke. Und diese Mitwirkung wurde übrigens definiert als verdienstliches Werk. Das wurde im 20. Jahrhundert leicht revidiert. Also es gab ja eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung, auch mit der evangelischen Kirche. Und in einem gewissen Sinne ist das auch nicht schlecht, wenn die großen Kirchen sich verständigen, also miteinander reden. Aber da lautete das dann so. Verdienste werden aus Gnade zuerkannt. Das war natürlich mehr Kirchenpolitik als Theologie. Das ist übrigens der Satz, der bis heute gilt. Verdienstliche Werke. Ja, wo steckt aber der Sauerteig für uns? Also, Sie sind heute Morgen nicht gefährdet durch verdienstliche Werke, hier etwas an Ihrem Glauben, an Ihrem Heil zu basteln. Vermute ich mal nicht. Hoffe ich nicht. Wo liegt aber trotzdem sogar für dich und mich die geistliche Versuchung, die eigentliche Versuchung, die sich geistlich tarnt? Gibt es eine Versuchung für dich und für mich? Nun, ich glaube, wir haben im Herzen alle, die wir hier sitzen oder stehen, eine Neigung, durch Leistung etwas beweisen zu müssen, uns wohlfühlen zu können, indem wir einen Ausgleich schaffen können. Das scheint unser Herz zu streicheln. Wir sind leistungsbezogene, anerkennungssüchtige Menschen. Mehr als du ahnst. Ich glaube, du weißt das. Du weißt aber nicht, wie stark das ist, wie tief das sitzt, in deinem und meinem Herzen. Wir brauchen das, so sagt unser Herz das, vor Menschen, vor uns selber und natürlich vor allem vor Gott. Gute Werke motivieren unser Herz. Sie rühren uns an. Und Rechtfertigung, wie Paulus es im Römerbrief zum Beispiel schreibt, unter anderem auch im Galaterbrief, Rechtfertigung aus Glauben allein, alleinige Annahme des Sühnopfers Christi für uns, die wir nichts tun können, zu unserem Heil, um gerettet zu werden, das ist für uns nicht einfach. Psychologisch nicht einfach. Es ist geradezu schwierig für mein Herz, wenn ich keine Gegenleistung erbringen kann. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal an die Wand werfen. Charles Haddon Spurgeon, gestorben 1892, vielleicht der berühmteste Prediger des 19. Jahrhunderts in England, predigte genau diese Wahrheit, fast penetrant. Der hatte übrigens jeden Sonntag 7000 Zuhörer. Für die wurde extra eine Holzkirche gebaut und das 42 Jahre lang. Der hat gepredigt, die Erlösung ist gänzlich Gnade. Sie ist umsonst, im Sinne von gratis. Und erfordert keinerlei Gegenleistung. Es ist eine bleibende Versuchung, doch etwas beitragen zu können. Also in gutem Licht vor Gott und Menschen dazustehen. Die Selbstgerechtigkeit steckt uns tiefer im Blut, als wir ahnen. Ein heimlicher Stolz auf religiöse Leistung macht mich geradezu zu einem Junkie, auf den die Dealer nur so warten. Eigene Sicherheit, dass ich doch etwas vorweisen kann. Doch. Etwas, was Gott doch nicht ablehnen kann. Das steckt allen Religionen tief in den Knochen. Das ist der Sauerteig, der auch uns durchsäuern will. Und wenn es dann auch noch augenscheinlich fromme Leute gibt, die kommen, die es übrigens bis heute in unseren Gemeinden gibt, die kommen und mir das sogar noch aus der Bibel aufzeigen wollen, dann kann ich kaum widerstehen. Die süße Sucht deines Lebens, die verführerische Selbstbestätigung, die attraktive Anerkennung meiner Frömmigkeit durch andere, also das gute Gefühl, das mein Herz braucht, auf das ich anspringe, das mich anfixt, dass ich ein lieber Bruder, eine liebe Schwester bin. Dass ich ein Image habe, das bei anderen zählt. Das macht die Gesetzeslehrer zu echten Verführern. Bis heute. Also, wie gesagt, ich rede hier wie ein Dealer. Das ist krass. Deshalb spricht Paulus so krass zu diesen Leuten. Lasst euch am liebsten gleich kastrieren. Ja, noch ein dritter und letzter Gedanke, nämlich, was dagegen ist das Ärgernis des Kreuzes? Also was sagt eigentlich das Evangelium im Kern? Was ist die Motivation des Evangeliums? Römer 7 schreibt Paulus, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich danke Jesus Christus und im Weiteren, dass sein Opfer allein vollkommen genügt. Lassen Sie mich es vielleicht noch einen Punkt krasser formulieren. Eigene Leistung kann beides erzeugen. Sowohl Stolz als auch Angst. Das sind zwei starke Motoren in unserem Keller, in Ihrem Keller, die Sie meistens gar nicht hören, dass die heulen, auf Hochtouren heulen. Nehmen Sie die mal wahr, jetzt zum Beispiel, heute Morgen. Stolz, du hast so viel Gutes getan. Menschen lieben dich. Gott liebt dich. Mich, weil. Ich so viel eingebracht habe. Stolz. Und Angst. Hast du eigentlich genug getan? Du denkst, du hättest genug getan? Bist du dir ganz sicher? Mögen dich all die Menschen, die dich hier so freundlich anlächeln, mögen die dich wirklich? Liebt Gott dich wirklich?
reicht dein Einsatz aus? Angst. Stolz und Angst. Was von diesen beiden? Überleg mal jetzt. Was von diesen beiden Motoren steuert dich am meisten? Was liegt bei dir am ehesten auf? Das eine oder das andere? Mit der Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben an Christus allein wird dagegen dreierlei erzeugt. Demut, Dank und Kraft zu guten Werken. Also Demut, er allein, Jesus allein, Dank, ich bin komplett beschenkt und Kraft, oder man könnte auch sagen Dynamik. Demut, Dank, Dynamik, das gibt mir Kraft. Das Evangelium lehrt, alle Motivation aus Dank allein, aus Liebe allein, aus von Jesus allein. Ich empfange Kraft, Gutes zu tun, aus Liebe zu Jesus allein. Aus Dank für sein Opfer am Kreuz. Er hat bezahlt, allein, alles bezahlt. Das war für die judaistischen Gesetzeslehrer ein Ärgernis. Und das ist sogar ein bisschen ein Ärgernis für mein stolzes und ängstliches Herz. Das doch immer wieder angefixt ist, etwas zu bringen. Tim Keller, Gemeindegründer in New York, hat das einmal so prägnant gesagt: Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Du kannst ganz viel tun, weil Gott dich liebt. Verstehst du? Nicht damit er mich liebt, sondern weil er mich liebt. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Und eine Kraft, eine Dynamik, die Kinder Gottes befähigt, ihr Leben reinzuhängen, alles zu geben, ohne dabei auszubrennen. Okay, das haben wir verstanden. Aber, oder was ist dann mit den vielen Ermahnungen im Neuen Testament? Also, vergesst nicht, Gutes zu tun. Ja. Betet alle Zeit. Wir werden dauernd im Neuen Testament aufgerufen, etwas zu tun, einzubringen. Lauft in der Wettkampfbahn, schreibt derselbe Paulus. Schafft, dass ihr selig werdet. Im Philipperbrief. Was ist damit? Alle Imperative, alle Befehle, alle Ermahnungen, Gutes zu tun, ihr Lieben, sind niemals ein Aufruf, mein Heil selbst zu vollenden oder beizutragen zu meiner Gerechtigkeit vor Gott. Sondern, verstehen Sie also die Imperative richtig, die Befehle richtig, alle Ermahnungen, alle Aufrufe zur Tat sind eine Erinnerung, sind eine Ermutigung und manchmal sogar eine richtig dicke Ermahnung für mein manchmal und öfters träges Herz. Wir brauchen Ermahnung. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Erinnerung, weil unser Herz träge ist. Für das komplett geschenkte Heil. Jetzt zu leben. Das ist ein Unterschied. Und wenn Sie diesen feinen Unterschied, der manchmal sehr dicht beieinander liegt, auch sprachlich, manchmal nicht scharf genug differenziert ist und abgegrenzt ist, wenn Sie diesen feinen Unterschied nicht nur nicht richtig verstanden haben, sondern auch emotional nicht leben können, dann sind sie versuchlich. Dann sind sie gefährdet. Deshalb ist das Evangelium so wichtig und so klar. Und wenn du den Eindruck gewonnen hast, ich sollte da meinen Sauerteig mal ausfegen. Da ist bei mir ein bisschen Sauerteig in den Ecken liegen geblieben. Dann räum den heute Morgen aus. Gott segne euch. Amen.